Und es ist eine Freude, hier zu sein heute Morgen. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Du hast mich schon vorgestellt. Ich komme von nicht so weit. Heute Morgen war ich noch beim Frühstück in der Gemeinde bei uns in Weilheim. Ich musste entscheiden, vielleicht hätte ich lieber hierher kommen sollen. Dort war es ziemlich voll. Es gab doch noch ein bisschen was zum Essen. Aber es war schön. Schön auch hier heute Morgen ein paar Gebetseiligen weiterzugeben. Vor diesem Gottesdienst, du hast es gesagt, wir sind noch verbunden, auch durch unseren Missionar Andreas Leiser. Jojo, du kannst gern schon die zweite Folie zeigen. Das ist Gebetseinlegen Nummer 1. Andreas, der gerade im Tschad ist, im Süden, in Kutu, treu seit 2017, Ende 17, weiß ich noch, als ich ihn zum ersten Mal am Flughafen abgeholt habe. Und er ist nur da, in der Druckerei arbeitet und ihr wisst, er hatte schon ein paar Herausforderungen dieses Jahr, als ein Mitarbeiter in Rente gehen musste und er ist immer noch auf diese Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Jetzt ist einer da und wir hoffen, dass es auch klappt und dass es auch gut ist für die Zukunft, diese christlichen Druckerei, dass weiter Material hergestellt wird und dass Andreas auch da noch weiter eine Rolle spielen kann, dass anderen das übernehmen und diese Verantwortung weitertragen. Dann ein Gebetsanliegen noch aus Kamerun und zwar aus einer Bibelschule im Norden von Kamerun in Maroua. Istem heißt es, das gibt's dort 53 Ehepaaren, die da gerade ausgebildet werden, 3 Jahre lang. Man muss verheiratet sein, um dort studieren zu dürfen überhaupt, weil Frauen und Männer werden da gemeinsam unterrichtet. Und die Infrastruktur ist schon ein bisschen alt und zu klein und zu kaputt. Und deshalb ist es ein Anliegen, in den kommenden Jahren teilweise diese Bibelschule auszubauen und größer zu machen und zu erneuern. Gern könnt ihr dafür beten. Und auch, dass diese 3-jährige Ausbildung auch praxisnah ist, praxisorientiert und eine gute Vorbereitung für diese Pastoren, Ehepaaren, die später dann in verschiedenen Gemeinden tätig sein werden. Auch in einer Region, wo Seelsorge eine große Rolle spielen muss, weil Boko Haram noch viel unterwegs ist und wo viele Gemeinden zerstört worden sind, viele Leute auf der Flucht waren. Viele Menschen auch Verwandten oder Freunden verloren haben durch Terror. Und dann noch ein Gebetsanliegen aus Guinea. Da in der Mitte, das ist die Atalia und alle anderen, das sind Geschwister tatsächlich. Und die ist dort seit September, unterstützt diese Familie aus der Schweiz mit den Kindern, mit der Schule. Und sie wird dann für Mai und Juni in eine andere Stadt gehen noch. Gern könnt ihr beten, dass sie noch weiter Freude dran hat, sich um die Kinder zu kümmern, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen und eine Hilfe zu sein für die Missionarsfamilien, die im Land sind. Genau, die Atalia. Vielen Dank dafür und vielen Dank, wenn ihr weiter diese Gebetsanliegen auch mittragt. Aber wir kommen jetzt zur Predigt. Jeder kennt vermutlich dieses Gefühl, wenn wir ein Buch zum ersten Mal lesen oder einen Film zum ersten Mal schauen und wo die Spannung Schritt für Schritt wächst. Und dann gibt's oft gegen Ende, aber es ist noch nicht ganz das Ende, wo es so spannend wird, dass manche nicht mehr schlafen können. Sie wollen es unbedingt bis zum Ende wissen. Wie geht's weiter? Wie wird's enden? Und dann sind manchmal diese Bücher so gut oder diese Filme so gut, dass wir es nochmal ein zweites Mal, ein drittes Mal, vielleicht ein viertes Mal lesen. Und es ist schön und doch ist es anders als das erste Mal. Doch ist die Spannung anders. Und beim vierten Mal denkt man, diese Stelle kenne ich vielleicht schon ein bisschen weitergehen, wo es spannender wird. Vielleicht ist es manchmal ähnlich mit Geschichten aus der Bibel, die wir Jahr für Jahr hören, die wir immer wieder lesen, die wir schon seit der Sonntagsschule vielleicht kennen und wo wir so schnell lesen, manchmal denken, was gibt's noch da zu lernen? Natürlich wissen wir, dass diese Geschichten, diese Botschaft so wichtig sind. Vor allem jetzt an Ostern, wo wir über Jesus reden, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist. Natürlich ist ein Fundament für uns und doch diese Spannung, die es am Anfang gab, ist vielleicht schon ein bisschen weg. Und ich wünsche mir, wenn wir heute diesen Text noch lesen, dass wir versuchen, das zu erleben, ein bisschen wie die Menschen damals. Für sie war es neu, für sie war es unerwartet, für sie war die Spannung da. Wir erinnern uns an diese dramatischen Ereignisse der Karwoche. Wir haben diese Woche schon darüber nachgedacht, das gelesen, was da passiert ist. Und das war dramatisch für die Jünger. Die waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Die haben so viel von ihm erlebt, von ihm gehört. Die wussten, er ist da, auch wenn die Sachen nicht immer einfach waren. Aber Jesus war da, um den Tag zu retten. Jesus war da mit einem richtigen Wort am richtigen Zeitpunkt. Und doch ist Jesus jetzt gestorben. Am Kreuz, sie haben es gesehen, sie haben es bestätigt. Alle wussten, Jesus ist jetzt weg. Und wie es immer ist, dann fängt ein Trauerprozess an. Es gibt 4 Männer, die das dann geschrieben haben, wie sie das Ganze erlebt haben, die das erzählt haben in diesen 4 Evangelien mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 4 Berichten, die sich ergänzen. Und wir wollen jetzt lesen, was in Johannes 20 steht, wie Johannes das erlebt hat, wie er das beschreibt, was dann am Sonntag passiert ist, vor circa 2000 Jahren. Johannes 20, Vers 1 bis 10. An dem ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft, die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, war wahrscheinlich jünger, und kam zuerst zu der Gruft und als er sich vorne überbeugt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, er geht hinein, der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Wir merken in diesem Text diese Dynamik, die da ist. Ganz viele Begriffe, sie gingen dann, die kamen dann und dann rannten sie dahin und dann gehen sie hinein und hinaus und sie beobachten alles. Und sie merken, da stimmt was nicht, da passiert was, was nicht erwartet wird. 3 Punkte möchte ich heute betonen. Sehen, glauben und reden. 1. Punkt, sehen. Johannes nimmt uns mit hinein in diese Geschichte, wie er das damals erlebt hat. Und obwohl er ein paar Jahrzehnte später das schreibt, ist noch alles sehr präsent. Vermutlich hat er auch diese Geschichte öfter weitererzählt. Aber wir merken, wie er das damals erlebt hat, als sie zusammengerannt sind mit Petrus und ja, er war ein bisschen schneller wie der andere und wie sie das gesehen haben, wie sie das gefühlt haben, wie sie das zum ersten Mal erfahren haben, als alles noch unerwartet war. Und 4-mal gibt's diesen Begriff sehen. Maria sieht was. Petrus auch, Johannes auch. Und wir wissen, anderen Frauen waren noch dazu mit Maria, wie wir aus den anderen Evangelien wissen. Wir erinnern uns an diese Ausgangssituation. Dieser Tod Jesu, diese Enttäuschung, jetzt ist er weg. Und was passiert mit uns? Wie geht's weiter? Und jeder, der mal einen Verwandten oder einen Freund verloren hat, weiß, wie das sich anfühlt. Dieses Trauerprozess, dass es Zeit braucht. Und dann sehen sie, was an diesem Sonntag. Die Maria sieht diesen Stein weggerollt, obwohl es versiegelt war, obwohl es so riesig war. Johannes sieht die Leinentücher, die da sind, aber keine Leiche. Petrus geht rein und sieht auch das Schweißtuch, das ordentlich zusammengewickelt wurde, an einem anderen Ort steht. Sie sehen und sie merken, etwas stimmt nicht. Etwas passt nicht in diesem Rahmen. Was ist da passiert? Und denken nicht sofort an die Auferstehung. Man merkt, Maria sagt, jemand hat ihn genommen. Und das kann man gut verstehen. Klar, wir wissen, Jesus ist auferstanden. Aber damals, wenn ich jetzt zum Friedhof gehen würde, nach der Beerdigung, 2-3 Tage später, und ich merke, jetzt ist dieser Sarg offen, ich komme nicht auf die Idee zu sagen, er ist wieder abgehauen. Nein, jemand hat ihn genommen, etwas ist passiert, aber nicht diese Person kommt wieder aus den Toten. Das gibt's nicht, oder? Das passt nicht in unserem Rahmen. Das geschieht nicht, so ist es nicht. Wir sterben einmal, Punkt. Und so war es auch für die damals. Und dann sehen sie, was da passiert ist. Die merken, es gibt Indizien, die versuchen zu verstehen. Die gehen auf die Suche. Diese Petrus, dieser Johannes, die stehen auf und die gehen, die laufen dahin. Die wollen's wissen. Was ist da los? Die sammeln Indizien am Tatort, wie dieser Sherlock Holmes versucht zu wissen, zu verstehen, anhand dieser Indizien, was ist da passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Sachen extra von Jesus gelassen worden sind. Ehrlich gesagt, Jesus, wenn er durch eine Tür gehen kann, kann er auch durch einen Stein gehen, vermutlich. Er hätte das nicht gebraucht, oder? Den Stein wegzurollen. Hat's trotzdem gemacht. Er hätte auch nichts gebraucht, sein Schweißtuch ganz ordentlich, vielleicht war er sehr ordentlich, aber es ganz ordentlich daneben zu stellen. Nein, ich glaube, er hat es extra gemacht, damit Maria, Petrus, Johannes an diesem Tag mitgenommen werden auf diesem Weg, bis sie verstanden haben, jawohl, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Später werden sie auch Jesus persönlich sehen. Und dann kommt noch diese Bestätigung, ja, er ist da am Leben. Und ihr Leben wird völlig verändert werden. Aber dafür mussten erst ein paar Hürden überwunden werden. Diese erste Hürde war, dass das gar nicht in ihrem Rahmen reinpasst. Menschlich gesehen, pragmatisch gesehen, das gibt es einfach nicht. Das kommt nicht als Alternative, als Option, dass eine Person wieder zum Leben kommt. Das war die erste Hürde. Die zweite Hürde war, überhaupt auf die Suche zu gehen. Ich meine, diese Jünger, die waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie haben ihn schon kennengelernt, in seinem Charakter gesehen. Sie haben so viele Predigten von ihm gehört, die Wunder gesehen. Die kannten schon Jesus. Die haben die beste Jesus-Ausbildung, die beste Bibelschulausbildung 3 Jahre lang gehabt, die es überhaupt gab. Die hätten auch denken können, jetzt reicht's. Jetzt wissen wir's. Jetzt haben wir's kapiert. Jetzt haben wir's verstanden. Wir brauchen's nicht mehr. Und doch rennen sie dahin. Sie wollen noch mehr von Jesus. Sie wollen noch mehr verstehen. Sie wissen, Jesus hat vielleicht noch eine Überraschung für uns parat. Und das dritte war, sich überhaupt darauf einzulassen. Das Ganze mit einem neuen Blick zu sehen. Überhaupt zu akzeptieren, vielleicht ist doch das Ganze anders geschehen, als was wir erwartet haben. Vielleicht ist doch das Unmögliche passiert. Und ich frage mich, wie das bei uns ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir genau dieselben Hindernisse oft in unserem Leben haben. Um wirklich das zu sehen, was Jesus zeigen möchte. Um wirklich diese Hinweise zu sehen, zu merken, zu verstehen, die in unserem Leben und in der Bibel da von Jesus hinterlassen worden sind. Um zu sehen, wer er wirklich ist. Um zu sehen, welche Überraschungen er noch für uns vorhat. Bin ich bereit, dass Jesus vielleicht auch meinen Rahmen sprengt? Dass er nicht in meine Schublade reinpasst, in dem, was ich bisher an Vorstellungen habe, an Wünsche vielleicht, wie Jesus sein soll, weil ich es mir so und so vorgestellt habe, weil ich es vielleicht so und so gelernt habe, weil wir es immer so und so gemacht haben in der Gemeinde, dann denke ich, Jesus muss da reinpassen. Und wenn nicht? Und wenn Jesus doch meinen Rahmen sprengt? Wenn ich doch an eine Auferstehung glauben muss? Bin ich bereit, dass Jesus meinen Rahmen sprengt? Bin ich bereit, auch auf die Suche zu gehen? Auch bei Wahrheiten der Bibel, wo ich denke, kenne ich schon, habe ich schon gehört, habe ich schon geklärt, habe ich schon geprüft, habe ich schon nicht mehr gehört. Ich habe schon Bibelschule gemacht. Oder denke ich, nein, ich möchte aufstehen. Ich möchte auf die Suche gehen. Ich möchte mehr lernen von ihm, mehr hören von ihm, mehr entdecken von diesem Jesus. Und bin ich bereit, vielleicht einen neuen Blick zu werfen? Und vielleicht manchmal meine Prägung sogar zu hinterfragen. Zu sagen, vielleicht habe ich noch nicht alles kapiert. Ich weiß noch, am Anfang unserer Ehe, man denkt immer, man hat alles gut kapiert und man macht's ordentlich. Und dann plötzlich ist man zusammen in einer Wohnung und merkt man, oh, man kann auch die Spülmaschine anders aufräumen. Das ist möglich. Man kann's auch anders den Tisch decken. Und man kann vielleicht die Schuhe anders sortieren und das Auto anders einpacken. Ja, und vielleicht sogar hat meine Frau manchmal eine bessere Methode sogar. Obwohl ich nie auf die Idee gekommen wäre bisher, dass man das anders und sogar besser machen kann. Also anders wusste ich schon, aber schlecht wahrscheinlich. Und ich glaube, so ist es oft im Glauben. Wir sind so geprägt von unserer Kultur, von unserer Vergangenheit, von dem, was wir bisher gehört haben und manchmal sehr gut geprägt. Aber sind wir bereit, auch uns überraschen zu lassen von Jesus, der sagt, guck mal, es gibt auch etwas, was du bisher verpasst hast. Auch vielleicht bei solchen Texten der Bibel, wo wir denken, kenne ich schon, gibt's nichts mehr da zu entdecken. Bin ich bereit, heute auch von Jesus überrascht zu werden in meinem Glauben? Zweiter Punkt, Glauben. Vers 8, das ist zentral, lesen wir von Johannes, er sah und glaubte. Er bleibt nicht beim Stehen und denkt, oh super, eine tolle Geschichte, wenn ich alt bin am Feuer, kann ich da meinen Enkel das weitererzählen. Hat er wahrscheinlich auch, falls er Enkel hatte, wusste ich nicht, weiß ich nicht. Aber nicht nur, es ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern er glaubt auch, es verändert sein Leben. Und das merken wir bei den Aposteln auch, wie das weitergegangen ist, gelaufen ist in der Apostelgeschichte, wie dieses Ereignis prägend für sie war, wie fundamental, wie so wichtig dieses Ereignis, diese Erfahrung für sie war. Und ich glaube, das ist auch ein Schatz, das wir in unserem Leben nicht vergessen dürfen. Das, was wir mit Jesus erlebt haben. Wie es uns stärkt in unserem Glauben, wie es uns begleitet in unserem Glauben, wie es uns positiv motiviert in unserem Glauben, in unserem Vertrauen. Aber wir werden nie so sehen wie Johannes damals. Dafür sind wir 2000 Jahre zu spät und 3000 Kilometer zu weit. Wir werden nicht Jesus so sehen und das Grab so sehen, wie es damals war. Wir werden es selber nicht erleben können. Das ist schon vorbei. Und dann frage ich mich, wie ist es, wenn ich nicht sehe? Wie ist es, wenn ich doch nicht fühle? Bisschen später in unserem Text sagt Thomas auch dasselbe. Er hat das genau dasselbe gehört von Petrus, von Johannes, von Maria. Und er sagt, um zu glauben, muss ich sehen, muss ich fühlen, muss ich antasten, muss ich spüren, ob es wirklich wahr ist. Sonst kann ich nicht glauben. Vielleicht sind wir auch manchmal so in unserem Glauben. Ich muss es erleben, ich muss es fühlen. Wissen, irgendwie spüren, dass Jesus nah ist. Und wenn nicht, wie ist es in meinem Glauben, wenn ich plötzlich nichts spüre? Wenn ich plötzlich den Eindruck habe, Gott ist weit? Wenn ich gerade den Eindruck habe, ich sehe nichts, ich erlebe nichts, glaube ich noch? Und Jesus sagt dann im Vers 29 dem Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Nicht sehen und doch glauben. Das ist möglich. Jesus denkt an uns damals. Er weiß, das ist möglich, nicht zu sehen und trotzdem zu glauben. Denn es geht nicht so sehr darum zu sehen, sondern zu glauben. Und wie kann das geschehen? Das lesen wir in unserem Text auch im Vers 9. Johannes sagt, er sah und glaubte und danach, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Er musste sehen, weil er es noch nicht kapiert hatte aus der Schrift. Klar, hätte ich damals auch nicht kapiert. Aber er hatte das Ganze im Alten Testament, dass Jesus sterben musste und auferstehen musste. Das hat er noch nicht verstanden. Deswegen musste er sehen. Deswegen war es so wichtig zum Glauben. Wir wissen es aber. Wir haben diesen Schlüssel. Wir wissen, dass Jesus sterben und auferstehen musste. Wir haben diese Berichte der Zeugen, die damals das berichtet haben, die das beschrieben haben. Und so können wir auch das Alte Testament verstehen, diese Prophezeiungen. So können wir es kapieren. Und wenn wir diese Schrift haben, dann können wir glauben, obwohl wir nicht sehen. Manchmal habe ich gedacht, ja, wenn Jesus jetzt kommen würde und ein paar Wunder hier machen würde, es wäre deutlich einfacher, dass die Leute glauben. Oder manchmal habe ich auch von manchen gehört, Jesus jetzt, wenn ich ihn sehen würde, dann würde ich auch glauben. Und ich denke, das wäre schon cool, hier in Kirchheim machen wir Flyer, Veranstaltung, Jesus kommt mit einem Bild von ihm und er macht so, da würden wir sogar wahrscheinlich ein bisschen mehr Leute kriegen als für Adonia, sorry. Aber noch mehr, noch mehr. Manchmal habe ich das geglaubt und dann lese ich die Evangelien und merke, wie viel Volksmengen da waren, Jesus gesehen haben, erlebt haben. Wie viel bleiben übrig am Ende? Wie viele haben tatsächlich geglaubt? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir so viele Beweise in der Bibel haben, dass es historisch war, dass es so glaubwürdig ist, dass die Frauen als Zeugen waren, diese Beschreibung, diese Details, die wir haben von dem Tod, von der Auferstehung, diese Indizien am Tatort, diese Fassungslosigkeit der Jünger, die erstmal sie mussten überzeugt werden, diese Anzahl, Vielzahl der Zeugen, die Prophezeiungen der Bibel, die in Erfüllung kommen. Und doch am Ende braucht es einen Glaubensschritt. Doch am Ende geht es darum, nicht zu sehen und doch zu glauben. Manche erinnern sich vielleicht an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo er da vor einer Kluft steht. Das ist ein bisschen ein alter Film, und über eine Brücke gehen soll. Und er sieht die Brücke nicht. Und dann muss er den ersten Schritt machen in die Luft. Und so ist es im Glauben. Bei dem Glauben geht es darum, nicht zu sehen und doch zu glauben. Oder wie wir es gesungen haben, zu vertrauen, bis wir ihn sehen werden. Glauben. Und dritter Punkt, reden. Das sind Augenzeugen. Die haben es nicht nur gesehen, sondern sind auch Zeugen davon. Und sie berichten davon. Maria, die rennt zu Simon, Petrus. Wir wissen auch aus den Evangelien, dass die Engel so einen Verkündigungsauftrag gegeben haben. Ihr müsst davon erzählen. Und das machen sie, Petrus und Johannes. Anscheinend, die machen es nicht genau gleich. Die gehen erstmal nach Hause. Vielleicht müssen sie es alles sacken lassen oder vielleicht wollen sie nicht sofort davon erzählen. Das sind auch Männer, es sind vielleicht ein bisschen anders gestrickt, weiß ich nicht ganz genau. Vermutlich gab es auch ein paar zu Hause, die davon gehört haben. Wir wissen, dass sie das weitergegeben haben, weil an demselben Tag sind zwei Jünger später nach Emmaus gegangen, haben Jesus begegnet und haben gesagt, ja, die Frauen sind dahin gegangen und anderen haben auch geguckt und so war's. Später, die Jünger reden auch darüber noch an Pfingsten. Manche schreiben's auf, wie der Johannes oder Petrus war auch mit involviert in der Verfassung des Markus-Evangeliums. Die geben's weiter, die reden darüber. Und ich und du berichten wir auch davon. Heute ist einfach in der Gemeinde, ja, Jesus ist auferstanden, alle antworten, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann gehst du auf die Straße und du sagst, Jesus ist auferstanden und die Leute sagen, wer? Das ist auch schwieriger, oder, im Alltag? Mit meinen Nachbarn, vor dem Kindergarten, wenn wir beim Fußballspiel der Kinder sind, rede ich auch über Jesus? Wie oft ist es schwierig? Wie oft habe ich nicht wirklich den Mut? Und ich denke, das ist schon eine verrückte Sache, oder? Dass Jesus auferstanden ist. Was werden die Leute denken? Wir sind aufgeklärte Leute und eben, das gibt's nicht, oder? Übrigens, damals gab's auch nicht. Damals war's genauso verrückt. Vielleicht denke ich, was werden die Leute von mir denken? Vielleicht kommt Gegenwind, vielleicht werde ich ausgelacht. Wie war's damals? Damals wurden sie verfolgt, vielleicht gesteinigt, ins Gefängnis geworfen, nicht nur ausgelacht. Was hatten sie anderes? Ich glaube, ich habe manchmal nicht ganz kapiert. Und dass ich diesen Druck fühle, zu reden, weiterzureden, um irgendwie ein guter Christ zu sein, ein guter Christ muss ein Evangelist sein, also muss ich über Jesus reden, dass ich was nicht kapiert habe. Bisschen später in Apostelgeschichte 4 sind Petrus und Johannes weiter unterwegs beim Tempel und dann müssen sie vor dem Hohen Rat sein, weil sie über Jesus, zu viel über Jesus gesprochen haben und das war damals nicht nur religiös, sondern das war die größte juristische, politische Instanz, die es überhaupt gab vor Ort. Sie haben gesagt, ihr dürft freigehen, nur wenn ihr nicht mehr über Jesus redet. Und an ihrer Stelle hätte ich vielleicht gedacht, boah, endlich habe ich eine Ausrede, um nicht mehr über Jesus reden zu müssen. Sie sagen aber, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Die haben nicht von Jesus gesprochen, um gute Christen zu sein oder weil Jesus das geboten hatte, sondern weil sie das als Privileg, als Verantwortung gesehen haben, da mitzumachen. Mit 4 Kindern gibt's immer wieder ein paar Sachen zu reparieren zu Hause. Und manchmal mache ich das, wenn sie im Bett sind, dann habe ich meine Ruhe. Und ab und zu bin ich auch ein guter Vater und mache das, während sie da sind. Und dann rennen sie alle zu mir, wollen natürlich mitmachen. Und dann weiß ich, wenn sie mitmachen, wird's länger dauern. Es wird ein bisschen Mühe kosten, vielleicht geht sogar noch was kaputt dazu. Aber wie goldig ist es, sie danach zu sehen, wenn sie zu ihrer Mama rennen und sagen, wir haben Papa geholfen. Sie sind stolz drauf, die freuen sich. Und ich wünsche mir auch diese Einstellung, diese Haltung zu haben. Jeden Tag, wie die Jünger damals. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meinen Plan, sondern um Jesus. Um seinen Plan, die Welt zu retten, und er möchte mich gebrauchen. Ich darf ihm helfen, obwohl er mich gar nicht braucht. Dass ich jeden Tag sagen kann, jawohl, heute ging's um ihn. Ich durfte über Jesus reden. Nicht aus Zwang, sondern es war ein Privileg. Sehen, glauben, reden. Geschichte, die wir vielleicht tausendmal gehört haben. Aber ich glaube, dass wir noch was zu entdecken haben für uns heute. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir. Danke, dass du auferstanden bist, dass du nicht tot geblieben bist, dass du den Tod besiegt hast und dass wir dadurch Hoffnung, Frieden, Perspektive, Sinn im Leben bekommen können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch ab und zu mit einem neuen Blick auch dein Wort zu lesen, dass wir noch diese Durst, diesen Hunger haben, dich zu entdecken, mehr und mehr in der Bibel, vielleicht auch in Geschichten, die wir schon x-mal gehört haben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu vertrauen, zu glauben, aufgrund deines Wortes, auch in Zeiten, wo wir nichts sehen und nichts fühlen und nichts spüren, wo wir den Eindruck haben, du bist weit, dass wir wissen, wir sind geliebt, weil du es uns sagst in deinem Wort. Wir wurden vergeben, weil du es uns sagst. Du kommst zurück, weil du es uns versprochen hast. Und wir werden dich sehen eines Tages. Und ich bitte dich, dass du uns auch den Mut schenkst, weiter zu reden über dich, dass du gestorben bist, aber auch auferstanden bist. Dass du am Leben bist, dass du die Lösung bist, die Rettung. Nicht, weil wir es müssen irgendwie, sondern weil wir das Privileg haben, über dich zu reden und dich zu kennen. Amen.